Donaukanal, der Podcast von, mit und manchmal über Lukas Pellmann. Ja, da watscheln sie dahin, die lieben kleinen Entlein am Ufer des Donaukanals. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr diese vierte Episode des Donaukanals hört. Ja, ich habe in dieser Woche im Fohlen-Podcast, wie viele ja wissen, bin ich leidenschaftlicher Pferdeliebhaber, ein Sprichwort gehört, das ich schon sehr lang nicht mehr gehört habe, nämlich das vor allem im Rheinland, glaube ich, sehr gebräuchliche: beim dritten Mal ist es Tradition. Und nachdem das heute schon die vierte Episode des Donaukanals ist, kann man wohl schon von einem äußerst traditionsreichen kleinen Podcast-Projekt mittlerweile sprechen, was mich natürlich sehr freut. Ja, was gab's sonst so in dieser Woche noch für Highlights im Hause Pellmann neben dieser traditionsreichen Erkenntnis? Unser Sohn hat sich mal wieder über meinen Männerbusen lustig gemacht. Das macht er besonders gern. Momentan hat er dazu besonders viel Grund, weil mein Männerbusen tatsächlich in den vergangenen Corona-Wochen ziemlich angewachsen ist. Mangelnde Bewegung und viel doch eher ungesunde Ernährung machen es möglich. Die Kombination aus seinen Worten "Du hast ja einen lustigen Busen" und dazu sein leicht spöttisch anmutender Gesichtsausdruck haben dann dazu geführt, dass ich finally den Crosstrainer bei uns daheim wieder mal entstaubt habe und dort weitergemacht habe, wo ich Mitte März aufgehört hatte. Und man sollte wirklich nicht glauben, was man in 2 Monaten an Kondition verliert. Das ist wirklich arg. Nach dem ersten Mal jetzt nämlich auf dem Crosstrainer habe ich mich angehört wie Emma die Lokomotive, wenn sie durch das Tal der Dämmerung schnauft. Das war wirklich nicht schön anzuhören und wahrscheinlich auch nicht schön anzuschauen. Ja, dann haben wir in dieser Woche Urlaub gebucht, und zwar nicht einfach irgendwo irgendeinen Urlaub, sondern Urlaub auf dem Bauernhof in Kärnten. Eigentlich wollten wir ja heuer gar keinen Urlaub machen und erst im kommenden Jahr wieder an die Ostsee fahren. Aber nachdem wir alle miteinander in den vergangenen Wochen, surprise, surprise, kaum aus der Stadt rausgekommen sind und vor allem Pellmann Junior seit Wochen immer wieder vom Urlaub spricht, haben wir uns jetzt in der Nähe vom Millstätter See auf einem Bauernhof einquartiert. Und das wird sicher sehr nett. Dort gibt's für den Nachwuchs sicher Tiere ohne Ende, die er sich anschauen kann, vor denen er weglaufen kann, die er beobachten kann und vielleicht beim Füttern mithelfen kann. Und für den Herrn Papa gibt's vielleicht dann am Abend nach getanem Werk den ein oder anderen Zirbenschnaps, den es dort unten in der Region ja gibt. Ja, auch in dieser Woche haben mich wieder einige Fragen von euch erreicht. 2 davon stammen von Martina. Die erste davon ist sehr leicht beantwortet, denn sie hat gefragt, ob die Vornamen der Geschwister Iwica und Janica Horvath im Krimi Hängende Spitze etwas mit Iwica und Janica Kostelic, dem dynamischen, skifahrenden Geschwisterduo aus Kroatien, zu tun haben. Dem ist tatsächlich so, und wie dieses Beispiel zeigt, manchmal erfolgt die Namensfindung für einen Kriminalroman tatsächlich auf solch banalem Wege, wobei ich mich jetzt wirklich nicht mehr erinnern kann, was damals tatsächlich dazu geführt hat, dass ich mich von den beiden skifahrenden Horvath-Geschwistern inspirieren habe lassen. Aber ich weiß noch, dass es tatsächlich etwas mit ihnen zu tun hatte. Die andere Frage von Martina ist dagegen wesentlich schwieriger zu beantworten, nämlich ob in der Figur Moritz Ritter auch etwas von Lukas Pellmann drin steckt. Dazu habe ich in dieser Woche etwas ziemlich Passendes in der aktuellen Ausgabe des Falter gelesen. Da gab es nämlich ein Interview mit Hubert Achleitner, den die meisten von uns als Hubert von Geusern kennen dürften. Und der gute Mann hat nämlich einen Roman veröffentlicht und er wurde gefragt, wie viel von ihm selbst denn in diesem Roman steckt. Und er verweist in seiner Antwort auf eine Form der Traumdeutung, die ich bisher selber so nicht kannte, wahrscheinlich weil ich mich damit nicht wirklich beschäftigt habe. Auf jeden Fall, diese Form der Traumdeutung besagt wohl, dass in einem Traum in allen Personen und Gegenständen und anderen Dingen, die man da so sieht, etwas von sich selbst steckt. Also nicht nur in Menschen, denen man im Traum begegnet, sondern auch in einem Haus, im Himmel, wo auch immer. Und ich glaube, das trifft es tatsächlich ziemlich gut, auch in Bezug auf meine Bücher. Denn es steckt wahrscheinlich nicht nur in Moritz Ritter etwas von meiner eigenen Persönlichkeit, sondern wahrscheinlich auch in einem Ungustel wie Richard Strohsack. Die größte Ähnlichkeit zwischen Moritz Ritter und Lukas Pellmann ist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, die Zuneigung zum Fußball, wobei ich ihn ganz bewusst zum Fan eines anderen Vereins gemacht habe. Ich finde es nämlich wirklich schwierig, mit der nötigen Distanz über etwas zu schreiben, an dem tatsächlich auch das eigene Herz hängt, zumindest in Bezug auf Fußball. Ist das, glaube ich, schwierig oder ist es zumindest für mich schwierig? Da ist man irgendwie zu befangen und die Gefahr ist irgendwie zu groß, zu sehr dann in die eigene Perspektive zu kippen. Und ja, das halte ich persönlich für nicht sehr erstrebenswert, weil es geht ja um Moritz Ritter und nicht um Lukas Pellmann. Ansonsten teilen Moritz und ich tatsächlich in etwa dasselbe Alter. Das war es dann aber auch schon im Großen und Ganzen, glaube ich, mit Gemeinsamkeiten. Er kommt aus einer anderen Stadt als ich zum Beispiel. Er ist wesentlich sportlicher als ich, mitunter auch ein bisschen mutiger, als ich es wohl jemals werde in meinem Leben. Und er kann zum Beispiel mit seinem Lockpicking-Werkzeug jede Tür der Welt öffnen, während ich mich wahrscheinlich schon verletze, wenn ich nur das Werkzeug anschaue, mit dem meine Frau hier bei uns im Haushalt alle Reparaturen durchführt. Also da gibt es schon einige Sachen, die uns unterscheiden, nicht zuletzt auch optisch. Er ist so ein bisschen ein Schönling, der sehr auf seinen Körper achtet zum Beispiel. Und ja, was ich, wie mein Sohn in dieser Woche ja so schön festgestellt habe, offensichtlich nicht ausreichend tue. Wobei man natürlich nicht weiß, wie Moritz Ritter sich in dieser Corona-Krise in den vergangenen Wochen verhalten hätte. Vielleicht wäre es ihm ja genauso ergangen wie mir. So, bevor ich jetzt versuche, einen thematischen Bogen von meinem Männerbusen zum bevorstehenden Pfingstfest zu schlagen, lasse ich das lieber bleiben und widme mich der Auflösung der Gewinnfrage der vergangenen Woche. Da habe ich ja nach dem Spielernamen gefragt, den Kommissar Moritz Ritter von Richard Strohsack verpasst bekommen hat. Die richtige Antwort lautete natürlich Cola. Und wenn ich gewusst hätte, was sich die Gewinnerin für ein selbstgemaltes Motiv von mir wünscht, hätte ich in dieser Woche wohl die Glücksfee, weiß nicht, irgendwie versucht zu bestechen, dass sie sich unter allen Einsendungen jemand anderen rauspickt. Denn ja, aus der Sache komme ich jetzt wohl nicht wirklich raus und so werde ich wohl oder übel das gesamte Pfingstwochenende damit verbringen, Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Josef vor Schloss Schönbrunn zu malen. Denn das ist das Motiv, das sich die Gewinnerin von mir gewünscht hat. Und ja, da werde ich versuchen, das mit meinen doch etwas limitierten Malkünsten auf eine A6-Postkarte zaubern zu können. Ja, auch in dieser Woche gibt's wieder eine Gewinnfrage. Ich lasse mich von dieser schwierigen Malfrage nicht oder von dieser schwierigen Malherausforderung nicht davon abhalten, euch auch in dieser Woche die Möglichkeit zu geben, ein gemaltes Kunstwerk von mir zu gewinnen. Und zwar lautet sie in dieser Woche: In welchem Geschäft im zweiten Bezirk arbeitet Janica Horvath, also die Schwester von Mordopfer Ivica Horvath? Ist es A, Hate the Store? Es ist B, Love the Shop? Oder C, Feel Nothing Department? Wenn ihr eine Ahnung habt, wenn ihr glaubt, die richtige Antwort zu wissen, dann schickt mir diese bitte bis zum Donnerstag, das also Donnerstag nächste Woche, das müsste, glaube ich, der 4. Juni sein, per E-Mail an donaukanal@lukaspellmann.at oder ganz einfach als Message auf Facebook oder Instagram. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr euch nächste Woche dann selbst ein Motiv aussuchen, das ich dann als Kugelschreibergemälde für euch anfertigen werde. Und mit ein bisschen Glück für mich wird es vielleicht ein bisschen ein einfacheres Motiv. Ich lasse mich überraschen. Bevor wir uns dem vierten Teil von Hängende Spitze widmen, bleibt mir jetzt noch der Hinweis, dass in der Vorwoche immerhin stolze 4,55 Euro für den Antirassismusverein Zara zusammengekommen sind. Da haben sich nämlich in die letzte Woche bzw. in die letzte Episode in der vergangenen Woche wieder ziemlich viele Ass eingeschlichen. Und deswegen habe ich jedes Am mit 5 Cent multipliziert. Wenn ihr also letzte Woche selber nicht mitgezählt habt, dann könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wie viele Ams es beim letzten Mal gewesen sind. Wie viele es heute waren, werde ich in der nächsten Woche auflösen. Und jetzt gehen wir tatsächlich langsam Richtung vierten Teil von Hängende Spitze, der jetzt gleich im Anschluss folgt. Im letzten Teil haben wir unter anderem Moritz Ritter gemeinsam mit einigen Spielern und Trixie Schedevi auf einem Rooftop-Ausflug begleitet, während Chefinspektorin Vera Rosen unter anderem Trixies Adoptivvater Peppi Schedevi auf den Zahn fühlte, weil dieser Schulden beim Mordopfer Ivica Horvat gehabt hat. Und da schauen wir jetzt mal weiter, was in dieser Woche passiert. Genug geredet, jetzt wird gelesen. Mein Name ist Lukas Pellmann und die Geschichte, die geht so. Mittwoch, 18. Mai, Tag 6. Wir begrüßen die Ritter des Balls, stand mit bunten, krakeligen Buchstaben auf dem Transparent geschrieben, das über dem Eingang zur Schule in der Aspernallee gespannt worden war. Wobei gespannt in diesem Zusammenhang nicht ganz zutraf, denn das Transparent hing in der Mitte ziemlich durch. Genauso durchhingen auch einige der Spieler von RB Wien, die an diesem Vormittag keine wirkliche Lust auf einen karitativen Besuch in einer Privatschule hatten. Aber wenn Vereinsboss Richard Strohsack den Besuch höchstpersönlich anordnete und sogar selbst mit von der Partie war, kam natürlich keiner der gut bezahlten Fußballer aus dieser Sache heraus. Die Begrüßung in der Schule startete mit einem selbst komponierten Lied der Schülerinnen und Schüler. Zuvor nahmen die Spieler an jener Wand des Klassenraums, an der die einzelnen Buchstaben des Alphabets befestigt waren, Aufstellung. Lediglich das Q, das Y und das Z fehlten noch in der bunten Buchstabenreihe, die mit Wäscheklammern an einer Leine aufgehängt worden waren. Das Lied schloss mit der Textzeile »Wir danken dem edlen Spender für unsere neuen Gewänder«. »Das ist doch Verarsche, oder?« fragte Moritz seinen Nebenmann Augenthaler. »Nein, die meinen das schon ernst«, antwortete dieser. Strohsack unterstützt eine Reihe von Schulen in Wien mit Spenden für Infrastruktur, Ausrüstung oder anderen Dingen. Deshalb müssen wir regelmäßig in diesen Einrichtungen auftauchen, Fragen beantworten, Autogramme geben und so ein Quatsch. »Und warum macht er das?«, fragte Moritz. »Die Kinder werden immer wieder ins Stadion eingeladen, damit wenigstens irgendjemand Stimmung macht. Außerdem richtet Strohsack sein Handeln extrem langfristig aus. Die Schüler von heute sind die Fans von morgen«, meinte er. »Die Jugendlichen tendieren ja eher zu den Bundesliga-Vereinen. Und wenn sie sich für Amateurfußball interessieren, dann gehen sie natürlich am ehesten zu Grün-Weiß. Wenn sie aber schon im Kindesalter ein Trikot von RB Wien geschenkt bekommen haben, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass sie dem Verein in irgendeiner Weise treu bleiben. Das ist wie mit den Banken, die den kleinen Kindern früher bunte Rucksäcke geschenkt haben, in der Hoffnung, dass sie ihr erstes Jugendkonto bei derselben Bank eröffnen.« Moritz war von Augenthalers Weisheiten in puncto Kinder- und Jugendmarketing überrascht. So gesehen machten diese Besuche aber natürlich Sinn. Und neben der langfristigen Komponente hofft Strohsack natürlich auch darauf, dass die Eltern dieser Kiddies sich vielleicht auf anderem Wege erkenntlich zeigen. Nicht umsonst bestehen solche Kooperationen nur mit Schulen in reichen Gegenden und nicht mit öffentlichen Bildungseinrichtungen in einem Arbeiterviertel. Dort würde es für ihn viel weniger zu holen geben, erklärte Augenthaler. Kurz danach wurde Augenthaler von einem der Kinder für ein Foto auserwählt. Nach der Reihe durfte jedes Kind einen Spieler aussuchen, mit dem es dann im Anschluss ein Selfie machen durfte. Moritz kam sich ein bisschen vor wie beim Turnunterricht in der Schule, bei dem die einzelnen Schüler nacheinander in die Mannschaften für das abschließende Fußballspiel ausgewählt werden. Die guten Spieler wurden natürlich zuerst in die jeweiligen Teams geholt. Die Balllegastheniker blieben hingegen bis zum Schluss übrig und wurden nur unter großen Markenschmerzen in eines der Teams aufgenommen. Zu Schulzeiten war Moritz stets bei jenen dabei gewesen, die als erstes in eine Mannschaft gewählt worden waren. Nun stand er hier, gemeinsam mit dem 57-jährigen Zeugwart von RB Wien, als letztes an der Wand. »Dann nehme ich halt den dort«, sagte das blonde Mädchen, als er schließlich an der Reihe war, und zeigte auf Moritz. Wenigstens nicht der Letzte gewesen, dachte sich dieser und marschierte zu dem Mädchen. »Danke«, sagte Moritz. »Willst du ein Autogramm?« »Nein«, sagte das Mädchen, »ich kenne dich ja nicht«, fuhr es in entwaffnender Ehrlichkeit fort. »Aber bald werde ich ein großer Star sein, und dann kannst du sagen, dass du eines meiner ersten Autogramme bekommen hast. Das wird dann später viel Geld wert sein.« Moritz wusste natürlich, dass das ein riesengroßer Quatsch war. Niemand würde je Geld für die Unterschrift eines mittelmäßig spielenden Undercover-Polizisten bezahlen. Und er sah dem Mädchen in diesem Moment an, dass diesem ebenfalls der Glaube an eine kräftige Wertsteigerung fehlte. »Du wirst kein Star, dafür bist du viel zu alt.« Während Seeler, Breitner und die anderen fleißig am Posieren und Autogramme geben waren, saß Moritz nun hier mit einem gelangweilten Mädchen, das ihm im Gegensatz zu all seinen Mitspielern und Trainer Herberger innerhalb von wenigen Sekunden entschlüsselt hatte. »Auch alte Menschen können noch zum Star werden«, sagte Moritz, mehr zur Beruhigung seiner selbst. »In was willst du denn zum Star werden?« Moritz konnte nun schlecht sagen, dass er eines Tages vielleicht Polizeipräsident werden würde. So clever, wie er das Mädchen einschätzte, hätte sie in wenigen Sekunden eins und eins zusammenzählen und seine Undercover-Tätigkeit entlarven können. »Jeder kann zum Star werden. Und das muss ja nicht im Fußball sein. Du kennst doch sicher Menschen, die für dich ein Star sind und nichts mit Fußball am Hut haben.« Das Mädchen überlegte eine Weile. »Ja«, rief sie schließlich und strahlte Moritz an. »Ist dir jemand eingefallen?« Sie nickte ganz aufgeregt mit dem Kopf. »Und? Willst du mir auch verraten, an wen du gerade denkst?« »An meinen Papa«, sagte sie mit freudigen Augen. »Aha«, sagte Moritz, »und warum ist dein Papa ein Star?« »Na, ist doch klar, weil er mein Papa ist.« Dass Moritz es in diesem Leben nicht mehr zum Fußballstar bringen würde, war ihm schon länger klar. Dass er aber aufgrund seines bisherigen, nicht vorhandenen Privatlebens auch auf dem besten Wege war, es auch als Papa nicht zum Star zu bringen, das wurde ihm erst an diesem Mittwochnachmittag so richtig bewusst. Ein Lokal namens Brevis war Vera bisher im Bezirk nicht aufgefallen. Es lag in der Schmelzgasse, nicht weit entfernt vom Karmeliterplatz, wo sich auch die Wohnung des toten Ivica Horvath befand. Auf der anderen Seite, so ehrlich war Vera auch zu sich selbst, wäre sie wohl die Letzte gewesen, die von einer Lokaleröffnung etwas mitbekommen hätte. Jene Abende, an denen sie innerhalb der vergangenen 5 Jahre auswärts essen gewesen war, konnte man an einer Hand abzählen. »Ars longa vita brevis«, lautete ein Schriftzug, der in roter Leuchtschrift an der Wand zu lesen war. Der Satz spiegelte sich in dem hinter der Bar hängenden länglichen Spiegel. In der gegenüberliegenden Ecke befand sich ein Klavier. 3 Tische daneben saß jener Mann, den Vera hier zu treffen gehofft hatte. »Man hat mir gesagt, dass ich sie hier finden kann«, sagte Vera. »Dann hat man sie nicht belogen«, sagte der Mann mit dem 3-Tage-Bart. »Mit wem habe ich das Vergnügen?« Optisch erinnerte sie der Kerl an Marco Parolo, den italienischen Fußballspieler aus dem Panini-Sammelalbum. Im Hintergrund sorgte ein Klavierspieler für die musikalische Umrahmung. Das Gemurmel der sich unterhaltenden Gäste schaffte eine angenehme, nicht zu aufdringliche Atmosphäre. Ein Adjektiv, das man leider nicht in Bezug auf das Eau de Toilette von Lucas Doyen gebrauchen konnte. Ein penetranter Geruch, der Vera an das Betreten einer Autobahntoilette erinnerte, zog durch ihre Nase. »Chefinspektorin Vera Rosen vom Landeskriminalamt, ich leite die Ermittlungen im Mordfall Ivica Horvath.« Lukas Duyen schluckte den letzten Bissen seines Wolfbarschfilets hinunter, wischte sich seinen Mund mit einer Serviette ab und deutete der Polizistin mit einer Geste, dass sie sich setzen dürfe. »Eine schreckliche Sache«, sagte er. »Wissen Sie schon, wer das war?« »Wenn ich es wüsste, hätte ich Sie wohl heute nicht hier beim Abendessen belästigt.« »Das macht nichts. Dieses Lokal ist wie mein zweites Wohnzimmer. Ob Sie mich nun daheim aufsuchen oder hier, das macht wirklich keinen Unterschied.« »Wann haben Sie denn den Ibiza das letzte Mal gesehen?« »Das war am Freitag, gegen Nachmittag. Er war bei mir in der Firma und wir haben einige Dinge für das erste Spiel des Tagblattpokals besprochen. Ich habe ihm Tipps gegeben und bin mit ihm seinen individuellen Trainingsplan durchgegangen. Und nur wenige Stunden später war er tot. Meine Güte, so eine schreckliche Tat. So eine unsinnige Tat.« Duyen schien wirklich ehrlich bestürzt über das Ableben seines Schützlings zu sein. Vera war sich nur nicht sicher, ob es der persönliche oder der sportliche und somit finanzielle Verlust war, der ihn so bekümmerte. Sie waren ja nicht nur der Manager von Ivica Horvat, sondern er war auch bei ihnen angestellt. Welche Art der Tätigkeit hat er denn ausgeübt? »Ach, wissen Sie, der Fußball legt in diesen unteren Ligen großen Wert auf Amateurstatus. Jene Fans, die sich ein dritt- oder viertklassiges Spiel ansehen, wollen echte Kämpfer und echte Menschen sehen. Keine hochbezahlten Allstars, die auf ihre letzten Tage nochmal etwas dazu verdienen wollen, auf dem Platz aber keine Leistung mehr bringen. Zu diesem Image der echten Kämpfer gehört, dass sie neben dem Fußball auch einen Job haben, dass sie sich ihre Brötchen also genauso verdienen müssen wie die Fans, die jedes Wochenende Geld für Eintrittskarten ausgeben und die Spieler von den Tribünen aus anfeuern. Das macht die Sportler nahbar. Dadurch stehen Fans und Spieler auf einer Ebene. Sie werden zur verschworenen Truppe.« »Und wie hat er nun bei Ihnen als echter Kämpfer seine Brötchen verdient?«, hakte Vera nach. Duyen lächelte sie mit einem schmalzigen Grinsen an. Sein südländisches Aussehen mit den nach hinten gegelten Haaren untermauerte den Gesamteindruck. »Er ist mir im Büro zur Hand gegangen, hat im Sekretariat ausgeholfen, sowas halt. Dinge, bei denen die Verletzungsgefahr nicht allzu groß war.« »Hatten Sie Angst, dass er sich bei Ihnen im Büro am Locher hätte verletzen können?« »Ivica Horvat zählt zu den Top-3-Talenten in Österreich. Die Manager von großen internationalen Vereinen standen Schlange bei mir, weil sie ihn am liebsten von Grün-Weiß Wien geholt hätten, als er gerade mal 15 Jahre alt gewesen war. Selbst wenn er nur mal Schnupfen gehabt hatte, hat sich das sofort herumgesprochen.« »Und warum ist er nicht mit 15 zu einem großen Verein gegangen? Davon hätten Sie als sein Manager doch sicherlich auch profitiert.« Es folgte ein mitleidiger Blick in den Augen von Lukas Duyen. »Liebe Frau Polizistin, kennen Sie sich aus im Fußball?« »Ein bisschen«, log Vera. »Natürlich hätte ich Ivica als 15-Jährigen nach Tottenham oder Madrid verkaufen können. Aber hier kann er sich in Ruhe entwickeln und mittlerweile werden für gut ausgebildete österreichische Spieler auch zweistellige Millionensummen gezahlt.« Vera konnte sich nicht entscheiden, was sie in diesem Moment unsympathischer fand, Duyens berechnende Art oder seine Wortwahl, wonach er den ermordeten Spieler um einen riesigen Millionenbetrag hätte verkaufen können. Das hörte sich für Vera wie auf einem Sklavenmarkt an. Ein überaus gut bezahlter Sklavenmarkt, aber immer noch ein Sklavenmarkt. Und Ivica wollte dies alles? Wäre er nicht vielleicht einfach lieber bei Grün-Weiß Wien geblieben, wo er groß wurde und sein familiäres Umfeld hatte? Fans von unterklassigen Traditionsvereinen hätten in diesem Moment ihre reinste Freude mit Vera gehabt. Duyens mitleidiger Blick verfiel dagegen ins Lächerliche. »Ich bitte Sie, welcher Nachwuchsprofi will denn sein ganzes Leben bei so einem kleinen Verein kicken, wenn er gleichzeitig das Potenzial für Champions League in seinen Beinen hat? Natürlich wollte er selbst das alles auch. Lediglich seine Schwester hat ihm immer wieder einzureden versucht, dass er nicht alles auf den Fußball setzen und mit ihr nach Kroatien gehen soll. So eine Schnapsidee, aber das war von dieser undankbaren Schlampe ja auch nicht anders zu erwarten.« »Undankbare Schlampe? Und was für eine?«, sagte Duyen spürbar erregt. »Was meinen Sie, wer ihr die Miete im Studentenwohnheim gezahlt hat? Das war alles Teil des Deals zwischen dem Ivica und mir. Aber dafür hat sie sich ja nicht interessiert. Sie wollte nur immer zurück nach Kroatien.« »Das hielten Sie aber nicht für sinnvoll?« »Nein, natürlich nicht. Hier war Ivica etabliert. In Kroatien hätte er wieder von vorne anfangen müssen. Außerdem ist Österreich momentan der heiße Scheiß im Fußball. Die Scouts aus allen Ländern kommen hierher, weil sie hier noch gut ausgebildete Fußballer zu vernünftigen Preisen bekommen können. In 2 oder 3 Jahren ist der Markt hier genauso versaut, wie es in Kroatien schon seit 10 Jahren der Fall ist.« Haben Sie eine Idee, wer den Ibiza umgebracht haben könnte? Vera befürchtete, dass diese Unterhaltung zu sehr ins Fußballphilosophische abdriften könnte, weswegen sie Duyens Aufmerksamkeit wieder zurück auf ermittlungsrelevante Themen lenken wollte. Natürlich, fragen Sie doch mal die Idioten von Grün-Weiß. Die haben ihn doch fertig gemacht, als sein Wechsel zur RB feststand. Welche Idioten? Na, die Fans. Die haben ihn sogar nach den Trainings abgepasst und ihn bedroht. Körperlich bedroht. Ein Spieler, der jahrelang für diesen Verein seine Knochen hingehalten hat. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Haben Sie einen konkreten Verdacht? Nein, mit solchen Volltrotteln verschwende ich nicht meine Zeit. Das sollte eigentlich auch Aufgabe der Polizei sein. Aber die hat sich ja damals nicht darum geschert. Wo waren Sie Donnerstagabend, so circa ab 22 Uhr? Duyen schien diese Frage zu überraschen. Gerade eben hatte er doch noch der Chefinspektorin eine Fährte zu den Fans von Grün-Weiß Wien gelegt und nun wurde er auf einmal nach seinem Alibi gefragt? Ich war mit meiner Freundin auf einer Wohltätigkeitsgala. Im Rathaus. Mit dem Nachsatz wollte er wohl bei Vera Eindruck schinden. Aber sie wusste ganz genau, dass im Rathaus jeden zweiten Abend irgendwelche Bälle oder Wohltätigkeitsveranstaltungen stattfanden. Damit konnte er sie nicht nervös machen. Dafür wird es dann wohl eine ganze Menge Zeugen geben, oder? Ja, zum Beispiel den Bürgermeister. Ja, zum Beispiel den Bürgermeister. 9 Silben, 9 Finger, die Vera unterhalb des Tisches ausstreckte. Einer zu wenig. Na gut, vielleicht hatte er sie ein bisschen nervös gemacht. Donnerstag, 19. Mai. Tag 7. Ich helfe nur schnell einer Kundin bei der Waschstraße, entschuldigte sich Moritz bei Bertel. Passt, sagte dieser und konzentrierte sich weiterhin darauf, gemütlich hinter der Kasse des Tankstellenshops zu lehnen. Müller, der an diesem Tag den turnusmäßigen Job eines Spielers in der Tankstelle ausübte, schien sich erst gar nicht für Moritz' vorgetäuschten Fleiß zu interessieren und blätterte weiterhin in seiner bunten Zeitung. Vor der Einfahrt zur Waschstraße stand jener dunkle Audi, mit dem 2 Tage zuvor auch Hipster Franz und Rauschebart Tepser bei der Tankstelle vorbeigefahren waren. Doch im Gegensatz zu den beiden Kollegen, die Moritz lediglich verarschen wollten, war an diesem Morgen Vera zum Zwecke des Informationsaustausches erschienen. Moritz gab auf dem Display des Automaten das gewünschte Waschprogramm ein. Die super extra Sauberwäsche mit Unterbodenreinigung und Wachsprogramm würde dafür sorgen, dass sie einige Minuten unbehelligt hier im toten Winkel der Tankstellenüberwachung stehen und reden konnten. Moritz berichtete seiner Chefin von dem zwielichtigen Typen, der am Dienstag mit einem der hier angestellten Spieler von RB Wien gesprochen hatte. Das Kennzeichen des dunklen Mercedes hatte er sich gemerkt und Vera später per Kurznachricht zukommen lassen. Das Auto gehört Lukas Duyen, sagte sie. Dann hat er also nicht nur mit Ivica Horvat, sondern auch mit zumindest einem anderen Spieler etwas zu schaffen, sagte Moritz. Und es sah nicht unbedingt nach einem freundschaftlichen Gespräch aus. Es würde mich zu sehr interessieren, worum es zwischen ihm und Matthäus ging. Ich habe ihn gestern Abend getroffen. Ein schmieriger Typ, sagte Vera. Aber er hat für Donnerstagabend ein wasserdichtes Alibi. Das habe ich überprüfen lassen. Er war tatsächlich auf einer Veranstaltung im Rathaus. Aber du weißt doch, wie das mit schmierigen Typen so ist. Die kennen meistens andere schmierige Typen, die dann für sie die Drecksarbeit erledigen. Ja eh, aber es wird nicht einfach sein, ihm das nachzuweisen. Hat er denn ein Motiv? Fragte Moritz, während sich hinter ihm in der Waschstraße die großen Rollen über Veras Dienstwagen senkten. Ivica war eines seiner besten Pferde im Stall. Das bringt man nicht so einfach um. Nein, bis dato ist kein Motiv erkennbar. Zumindest nicht für mich. Die Hälfte von dem Fußballmist, den er gestern Abend von sich gegeben hat, habe ich auch gar nicht verstanden. Ach Vera, mach dich mal nicht kleiner als du bist, sagte Moritz. Na, ist doch wahr. Es interessiert doch mich nicht, ob ein Fußballer nebenbei noch einen Job hat oder nicht. Also mich interessiert das sehr wohl. Denn wäre ich undercover bei einer Profimannschaft eingeschleust worden, könnte ich mir wahrscheinlich gerade die Beine massieren oder mich von meinem Chauffeur irgendwo hinkutschieren lassen. Stattdessen stehe ich mir hier im Regen die Füße platt. Sonst alles gut? Ging Vera nicht näher auf Moritz' Beschwerde ein. Naja, die Abende in der kleinen Dienstwohnung dort oben, Moritz zeigte mit dem Finger auf das neben der Tankstelle befindliche Gebäude, könnten spannender sein. Aber ja, sonst alles gut, sagte Moritz. Diese Trixie ist übrigens ziemlich auf den Seeler losgegangen, als wir Sonntag auf dem Dach waren. hat ihn gefragt, wo er denn in der Mordnacht gewesen sei. Kein Wunder, immerhin wurde ihr Freund umgebracht. Tapser war bei ihr und hat sich mit ihr unterhalten. Ihm ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen. »Du hast Tapser das machen lassen? Wäre vielleicht besser gewesen, wenn du das erledigt hättest«, sagte Moritz erstaunt. »Sagt der Herr, der mich die ganze Arbeit machen lässt«, antwortete Vera. »Na hör mal, ist ja nicht so, dass ich mir das hier ausgesucht hätte«, erwiderte der Kommissar. »Ja, schon gut. Aber diesen Seeler, den sollten wir vielleicht im Auge behalten«, sagte Vera. »Hat eigentlich unser Aufruf an die Bevölkerung schon etwas gebracht? Hat sich jemand an die WhatsApp-Hotline gewandt?«, fragte Moritz. »Ja, aber da war nichts von Gehalt dabei. Ein Scherzbold hat gemeint, dass die Zelinka hinter dem Mord am Ivica Horvat steckt«, sagte Vera. Das Waschstraßenprogramm war schon beendet und Moritz wollte wieder in den Tankstellenshop marschieren. Da hielt ihn Vera zurück. Sie kramte in ihre Handtasche und zog etwas heraus. Sie sah sich um, wohl um sich zu vergewissern, dass sie nicht beobachtet wurden. Dann hielt sie Moritz ihre rechte Hand entgegen und öffnete sie mit verschwörerischem Blick. »Was bekomme ich dafür?«, fragte sie Moritz. »Wie bitte? Was meinst du, was bekomme ich dafür?« »Jetzt stell dich nicht so an. Wie viele Pickeln bekomme ich dafür?« Moritz Blick wechselte verständnislos zwischen dem Panini-Pickel von Joao Moutinho und Veras Gesicht hin und her. »Bist du etwa unter die Fußballsticker-Sammlerinnen gegangen?«, fragte Moritz und versuchte dabei nicht mal, sich das Lachen zu verkneifen. »Stehst hier wie am Drogenumschlagplatz am Praterstern und hältst mir das Bildchen von Joao Moutinho entgegen, so als ob es heiße Ware wäre.« Das Tor zur Waschstraße öffnete sich. Moritz kriegte sich nun nicht mehr ein vor Lachen, was nicht nur schlecht für das Verhältnis zu seiner Chefin, sondern auch im Hinblick auf seine Tarnung nicht gerade ideal war. Ein Tankstellenmitarbeiter, der eine Kundin bei der Waschstraße auslacht, kam beim Bertel nicht gut an und würde die ein oder andere Frage aufwerfen. »Dann halt nicht«, schnaubte Vera, packte das Pickerl wieder ein und ging, ohne sich zu verabschieden, zum Auto. Luca war gerade von Veras Nichte Sandra zum rituellen Hundespaziergang abgeholt worden, als Rauschebart Tapser Veras Büro betrat. Die Chefinspektorin saß auf ihrem Sessel und rührte mit dem Löffel in der rot-weißen Kaffeetasse von Moritz. Jener Tasse, mit dem Logo des FC Bayern, die ob seiner Tätigkeit als Undercover-Polizist auf seiner Hälfte des Tisches vor sich hinstaubte. Jeder Besuch wurde während Moritz Abwesenheit von der Chefinspektorin dankbar aufgenommen. Freudig begrüßte sie daher ihren Assistenten. »Gute Nachrichten«, sagte Tapser. »Gegenüber vom Vereinsgelände von RB Wien gibt es einen sehr ängstlichen Geschäftsmann. Der gute Herr handelt mit Reifen, und weil er wohl große Angst um diese hat, lässt er den Eingangsbereich seines Geschäfts mit einer Videokamera überwachen. Und jetzt rate mal, wen diese Kamera in der vergangenen Freitagnacht im Blickfeld hatte.« »Jetzt mach es doch nicht so spannend«, mahnte Vera ihren Kollegen. »Sie selbst«, sagte Tapser und hielt Vera den leicht verpixelten Ausdruck eines Schwarz-Weiß-Fotos hin, auf dem Elfie Schedivi, die Frau vom Trainer von Grün-Weiß Wien, zu erkennen war. »What the fuck?« würde unsere Chefin in ihrem CSI-Rausch wohl sagen, spielte Tapser auf die englischen Modeausdrücke von Andrea Zelinka an. »Na bumsti«, beließ es Vera bei ihrem aktuellen, sehr österreichischen Lieblingsausdruck. Elfriede Schedewi arbeitete am Wochenende in der Clubkantine von Grün-Weiß Wien im Pfarrstadion in Hütteldorf. Unter der Woche ging sie einem normalen Brotjob in einem Gartencenter nach. Fußball ist Rasensport, da machte die Arbeit in einem Gartencenter ja auch inhaltlich Sinn, dachte sich Vera. Das Gartencenter befand sich am anderen Ende der Stadt. Streng genommen lag der Markt auch gar nicht mehr auf Wiener Stadtgebiet, denn kurz nach dem Zentralfriedhof überquerte Vera die Grenze zu Niederösterreich. Das Gartencenter befand sich circa eine Minute Fahrzeit hinter der Landesgrenze in Schwechat. Als Vera aus dem Auto stieg, hatte sie nicht den Geruch von blühenden Pflanzen, sondern den Gestank der nahen Brauerei in der Nase. Elfriede Schedewi war um die 50 Jahre alt, trug ein grünes Hemd mit dem weißen Logo des Gartencenters auf der rechten Brust. Ihr Gesicht war rundlich und stark geschminkt, ein richtiges Vollweib, das perfekt zu ihrem dünnen Gatten Josef Schedewi passte. Nachdem sich die Chefinspektorin vorgestellt und Elfriede Schedewi den Ernst der Lage erkannt hatte, gingen sie gemeinsam in den Personalraum. Schedewi stamperte eine dort sitzende Kollegin mit Inbrunst zurück an ihren Arbeitsplatz. In solchen Momenten wusste Vera das Arbeitsklima im LKA zu schätzen. Andrea Zielinka hin, Andrea Zielinka her. Schedewi nahm auf dem Sessel Platz, der zuvor von der Mitarbeiterin angewärmt worden war. Sie zündete sich eine Zigarette an. Hinter ihr an der Wand klebte ein vergilbter Aufkleber mit einer rot durchgestrichenen Zigarette. Daneben ein ebenso vergilbtes Plakat von David Hasselhoff im Rettungsschwimmer-Outfit. »Was haben Sie Freitagabend dort gemacht?« eröffnete Vera die Unterhaltung. »Auch eine?« fragte Schedewi und hielt Vera das Backerl mit den Zigaretten hin. »Nein, danke«, sagte Vera. Es vergingen einige Sekunden, bis Vera eine Antwort erhielt. Elfi Schedewi schien den Vorgang des Anzündens der Zigarette für sich nutzen zu wollen, um sich zu sammeln. »Das werden Sie mir jetzt sicher nicht glauben«, sagte die Frau. Sie fuhr sich mit ihrer Zunge über die mit rosa Lippenstift angemalten Lippen. »Kommt drauf an, was Sie mir erzählen werden. Ein Versuch ist es wert.« »Ich war an dem Tag mit dem Peppi auf der Anlage von RB Wien. Er wollte sich vor dem Auftaktspiel gegen den Hernalser SC die Platzverhältnisse anschauen, damit er sein Team entsprechend darauf vorbereiten kann. Er hat dann noch ein paar Worte mit dem Saftsack gewechselt und währenddessen bin ich in der Kantine gesessen und habe auf ihn gewartet. Es hat ja geschüttet wie Sau an dem Tag.« »Die Videoaufzeichnung zeigt sie aber am Donnerstagabend und nicht am Nachmittag«, unterbrach Vera die Frau, die nun wieder einen Zug ihrer Zigarette nahm. Als sie den Rauch ausgeatmet hatte, fuhr sie mit ihrer Geschichte fort. »Ich habe am Nachmittag in der Kantine mein Geldbörsel liegen gelassen. Habe ich zumindest gedacht. Deswegen bin ich am Abend nochmal hin, um es zu suchen.« »Am Abend?« »Das Videoband zeigt sie um kurz nach 22 Uhr. Da war die Kantine doch sicher schon längst zu.« »Nein, die Kantine hat dort meist länger offen. An dem Tag aber leider nicht. Deswegen bin ich ja auch gleich wieder nach Hause gefahren.« »Und wissen Sie, was lustig ist?« fragte Schedewi und nahm erneut einen Zug von ihrer Zigarette. »Ich bin gespannt«, sagte Vera. »Das Geldbörserl habe ich dann daheim gefunden.« »Was Sie nicht sagen«, erwiderte Vera. »Ich finde in einem solchen Mordfall leider gar nichts lustig. Und das wird Ihrem Mann wohl ähnlich gehen, denn durch Ihren Videoauftritt ist das Alibi Ihres Mannes wertlos geworden.« »Der Peppi hat nichts mit der Sache zu tun«, sagte sie schnell, fast ein bisschen zu schnell. »Der Iwitzer war für ihn doch fast wie ein eigener Sohn.« »Er wäre nicht der erste Vater, der seinen Sohn umbringt«, erklärte Vera nicht zum ersten Mal im Rahmen dieser Ermittlungen. »Und warum hätte er das tun sollen?« Vera ließ Elfriede Schedewi mit dieser Frage alleine zurück. Noch auf dem Parkplatz verständigte sie Andrea Zielinka von den neuesten Entwicklungen. »Sofort verhaften lassen«, ordnete diese an. »Der Landespolizei-Vizepräsident will den Fall schnell abgeschlossen wissen.« »Aber ist das nicht ein bisschen zu voreilig?«, versuchte Vera zu bremsen. »Willst du dafür verantwortlich sein, dass da draußen ein Mörder herumrennt?«, fragte Zielinka. Vera wusste natürlich, dass diese Frage rein rhetorischer Natur war. Wenn Andrea Zielinka sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, musste das auch so geschehen. »Go and get him, dead or alive«, verlieh Zielinka ihrer Anordnung Nachdruck. Vera musste den Dürren Schorsch bei Gelegenheit unbedingt fragen, ob es mittlerweile auch eine Western-Version der US-Serie CSI gab, aus der sich Zielinka mit diesem Spruch hätte bedienen können. Freitag, 20. Mai, Tag 8. Die Augen hatten sich an diesem Morgen nur mit aller Gewalt öffnen lassen. Vera hatte schlecht geschlafen, war immer wieder aufgewacht und oftmals zwischen Wachschlaf und Schlafwach hin und her gewandelt. Andere Polizisten würden sich wohl über das anstehende Verhör mit Peppi Schedewi den Kopf zerbrechen. Doch Vera hielten andere Gedanken wach. Was hatte sie in Bezug auf das Panini-Pickerl nur falsch gemacht? Warum hatte Moritz sie ausgelacht? In ihrem Badezimmer lief auch an diesem Morgen das Programm des Senders Ö3. Zum Wachwerden brauchte sie ein bisschen flottere Musik. Die Melodien eines Klassiksenders hätten sie vermutlich unter der Dusche einschlafen lassen. Wenn nur die blöde Werbung nicht immer wäre. »Hol dir heute das Panini-Album und kleb los«, sagte auf einmal eine reißerische Männerstimme. »Album? Von einem Album hatte Vera noch gar nichts mitbekommen. Dann war es also nicht damit getan, dass man Marco Parolo und die anderen Pickeln sammeln und in eine geordnete Reihenfolge bringen musste?« Auf dem morgendlichen Spazierweg zur Arbeit mit Luca legte sie einen kurzen Zwischenstopp bei einer Trafik in der Engertstraße ein und erwarb das zuvor im Radio erwähnte Sammelalbum, in das die einzelnen Sticker einzukleben waren. So machte das alles natürlich Sinn. Spätestens jetzt war ihr Ehrgeiz voll und ganz entflammt. Die rot-weiße Tasse mit dem Logo des FC Bayern stand verwaist auf Moritz' Schreibtisch. Veras Jacke hing einsam an der Garderobe und selbst Luca schien auf seinem Schaffell den deutschen Kollegen zu vermissen. Immer wieder warf er einen sehnsüchtigen Blick hinüber zum leeren Sessel. Vera fühlte sich einsam und allein das war schon ein guter Grund, den Mord an Ivica Horvath möglichst rasch zur Aufklärung zu bringen, denn dann würde auch Moritz' Undercover-Mission enden. Doch das rechtfertigte es noch lange nicht, voreilig Verdächtige festnehmen zu lassen. Egal, wie sehr sie Vera auch zuvor angelogen hatten, und das hatte Pepi Schedewe getan, so viel stand fest. Doch wie ein kaltblütiger Mörder kam er ihr trotzdem nicht vor. Jakob Tepser saß bereits im Überwachungsraum neben dem Verhörzimmer. Von hier aus hatte er den Grün-Weiß-Wien-Trainer über den Monitor perfekt im Blick. Das orangefarbene T-Shirt von Pepi Schedewe setzte sich von dem mit einer blumigen Tapete gestalteten Raum ab. Blumenmuster sollte einen beruhigenden Einfluss auf die Verdächtigen und die Verhörsituation ausüben, hatte ein Psychologe der Leiterin des Ermittlungsbereichs Andrea Zelinka eingeflüstert. »Orange is the new black«, kommentierte Rauschebart Tepser die farbliche Konstellation. »Du hast wohl auch zu viel CSI gesehen«, antwortete Vera, nahm ihre in einer grünen Flügelmappe geordneten Unterlagen und machte sich auf den Weg ins Nachbarzimmer. Tepser drückte auf seiner Tastatur auf einen roten Knopf und aktivierte somit die Videoüberwachung. Die Chefinspektorin war gespannt, ob es ihr der Trainer von Grün-Weiß Wien wieder so einfach mit seinen Lügen machen würde, wie bei ihrem letzten Treffen am Montag zuvor. Damals hatte er bei jeder Unwahrheit mit den Augen nach links oben geblickt, laut dem kleinen Einmaleins der Polizeipsychologie ein klares Indiz dafür, dass er gelogen hatte. Beim Anblick dieses in sich zusammengefallenen Mannes, dem schon eine Nacht in Untersuchungshaft gereicht zu haben schien, fragte sich Vera erneut, ob er zu einem kaltblütigen Mord in der Lage gewesen sein konnte. Ob er dazu fähig war, seinem Mordopfer darüber hinaus eine Botschaft in Form des Wortes »Verräter« auf einem um den Hals gehängten Schild mit auf den letzten Weg zu geben. »Ein seltsames letztes Geleit«, dachte sich Vera. »Und das soll dieser Mann sich ausgedacht und in die Tat umgesetzt haben?« »Was wollen Sie denn noch von mir? Ich habe Ihnen doch bereits alles gesagt«, fragte Schedewe in anklagendem Ton, nachdem sich Vera ihm gegenüber hingesetzt hatte. Auf der anderen Seite, dachte sich Vera, schaffte es dieser Mann seit Jahrzehnten als Trainer, einer Mannschaft Feuer unterm Hintern zu machen, sie zu motivieren, sie in den Kampf zu schicken. Was, wenn er nicht selbst die Tat verübt hatte, sondern einen seiner Mannen, der ihm auf dem Spielfeld blind folgte, zu dieser Tat gedrängt hatte?« Vera erhob sich von ihrem Sessel, noch ohne überhaupt ein Wort zu ihm gesagt zu haben. Sie nahm die grüne Flügelmappe wieder in die Hand und verließ das Zimmer. Wenn der Trainer noch etwas gebraucht hatte, um vollkommen verunsichert zu sein, dann diese Aktion von Vera. Die Chefinspektorin ging hinüber in den Überwachungsraum, wechselte einige Worte mit Tepser, der dabei stets den mitleiderregenden Josef Schedewe im Blick hatte. Anschließend ging sie, Flügelmappe inklusive, wieder hinüber zum Verdächtigen. »Herr Schedewe, ich würde Sie bitten, sich diese Fotos anzusehen.« Vera zog zwei auf A4 vergrößerte Schwarz-Weiß-Fotos aus der Mappe und schob sie zu Schedewe über den Tisch. »Das ist meine Frau, die Elfi«, sagte er. Er wirkte geradezu erleichtert. Die erste Hürde hatte er genommen, die Frage richtig beantwortet. Zur Sicherheit sah er sich das grobkörnige obere Foto ein weiteres Mal an. Aber ja, Irrtum ausgeschlossen. Bei der Frau mit den hellen Haaren handelte es sich ganz eindeutig um seine Elfi. »Richtig, Herr Schedewe. Und jetzt lesen Sie bitte laut und deutlich das auf dem Foto in der unteren rechten Ecke vermerkte Datum und die Uhrzeit vor. 12. Mai, 22.14 Uhr.« Ein erneuter Blick zu Vera. Aber ja, auch diese Frage dürfte er richtig beantwortet haben. Da musste er die Reaktion der Polizistin ja gar nicht mehr abwarten. Seine Körperhaltung richtete sich nach dieser korrekt beantworteten Frage ein Stückchen weiter auf. Vielleicht handelte es sich bei seiner Festnahme ja auch einfach um einen Irrtum. »Wieder korrekt«, sagte Vera. Und jetzt überlegen Sie mal, was Sie mir am Montag gesagt haben, wo Sie angeblich zur Tatzeit waren. Und vor allem, mit wem Sie den Abend verbracht haben. Nun dämmerte es Schedivi. Natürlich. Das Foto war am selben Abend aufgenommen worden, an dem auch Ivica Horvat ums Leben gekommen war. Seine Frau war also zur Tatzeit dort gewesen. Aber warum war er es dann, der hier beim Verhör saß? Und nicht die Elfi? Aber Sie glauben doch wohl nicht, dass die Elfi den Ivica... Seine Stimme brach für einen kurzen Moment ab. Den Ivica umgebracht hat? Wenn ich das glauben würde, würde Ihre werte Gattin auf dem Sessel sitzen, auf dem Sie mir gerade gegenüber hocken. Nein, bei Ihrer Frau fehlt der Staatsanwältin und ehrlich gesagt auch mir das Motiv. Ein Motiv, das Sie aufgrund Ihrer Schulden beim Ivica aber sehr wohl gehabt haben. Allerdings wird Ihr Alibi aufgrund dieses Fotos ins Abseits gestellt, sagte Vera und sah im Anschluss hinüber zur Videokamera. Oder besser gesagt, Sie haben sich selbst ins Abseits gestellt, falls das im Fußball überhaupt möglich ist. Ja, sagte Schedivi, das ist grundsätzlich schon möglich, flüchtete sich der Trainer nun in sein Lieblingsthema. Sehen Sie, wenn ein Stürmer den richtigen Zeitpunkt verpasst, das Abseits zu verlassen, kann man durchaus davon sprechen, dass er sich selbst ins Abseits gestellt hat. Und, Herr Schedivi, was meinen Sie in dieser konkreten Situation? Wer steht hier gerade im Abseits? Der Trainer sah Vera nicht in die Augen. Seine Blicke fixierten einen Punkt unterhalb von Veras Hals. Wären die beiden in einer anderen, entspannteren Situation, Vera wäre sich so vorgekommen, als ob der Fußballlehrer ihr auf die Oberweite gestarrt hätte. »Ich bringe niemanden um und die Elfi schon gleich gar nicht.« »Ja, es stimmt. Ich bin an dem Abend alleine daheim gesessen. Aber was hätte ich denn sagen sollen? Ich stecke mit meiner Mannschaft mitten im Tagblattpokal. Wir müssen diesen Wettbewerb gewinnen, damit wir finanziell auf gesunde Beine kommen und das Team nicht auseinanderfällt.« Nun hob Schedivi den Kopf und sah Vera in die Augen. »Ich kann meine Mannschaft doch in so einer Situation nicht alleine lassen. Die Burschen brauchen mich. Am Samstag geht's gegen den ASK Alt-Erla. Das ist ein Schlüsselspiel.« »Die Burschen brauchen mich.« Schlüsselspiel. Wozu braucht eine Mannschaft schon einen Trainer während des Spiels? Das ganze Jahr über, in Schedivis Fall sogar seit mehreren Jahren, hörten die Spieler die Anweisung des Trainers, wozu es auch in der Situation eines Spiels unbedingt einen Trainer brauchte, der sich am Spielfeldrand wild gestikulierend zum Clown machte, erschien Vera nicht schlüssig. »Das hätten Sie sich überlegen sollen, bevor Sie den Ivica umgebracht haben«, sagte Vera deshalb mit wenig Mitleid. Eine Hausdurchsuchung ist derzeit bei Ihnen im Gange. Noch haben Sie die Möglichkeit, guten Willen zu zeigen und zu gestehen. Ich habe ihn nicht umgebracht. Wie oft soll ich Ihnen das denn noch sagen? Und bei uns daheim werden Sie nichts finden, das meiner Aussage widerspricht, sagte Schedivi. Wir werden ja sehen. Und wenn Sie schon mal dabei sind, können Sie auch gleich beim Doyen eine Durchsuchung machen. Da könnten Sie Sachen finden, sage ich Ihnen. Mit dem Herrn Doyen haben wir bereits gesprochen. Im Gegensatz zu Ihnen hat er ein wasserdichtes Alibi. Und zudem können wir bei ihm kein Motiv erkennen. Ivica Horvat war einer seiner hoffnungsvollsten Spieler. Warum hätte er ihn umbringen sollen? Der Ivica gehörte ihm ja nur zur Hälfte. Und ohne den Strohsack konnte er nichts entscheiden. Ein toter Ivica war für ihn also genauso viel wert wie ein halber Ivica. Was meinen Sie, warum der Ivica nicht schon längst in England gespielt hat? Herr Doyen wollte ihn hier in Österreich behutsam aufbauen. Vera versuchte die Aussage von Doyen möglichst originalgetreu wiederzugeben. Sie selbst hätte sich wohl anders ausgedrückt. Von wegen. Der Saftsack hat den Doyen in der Hand. Das ist der einzige Grund, warum der Ivica noch bei RB Wien gespielt hat. Der einzige. Aha, sagte Vera. Und womit hat er ihn in der Hand? Schedivi blieb stumm sitzen. Seine Blicke wanderten wieder mal im Raum umher. »Herr Schedivi, womit soll RB Wien-Präsident Richard Strohsack den Spielermanager Lukas Doyen in der Hand haben?« Vera wiederholte die Funktionen der beiden Herren bewusst, damit keine Verwechslungsgefahr bestehen konnte. »Der Doyen hat als kleiner Wicht angefangen, als ganz kleiner Wicht. Irgendwann ist er dann mit dem Strohsack ins Geschäft gekommen und auf einmal waren größere Summen zum Anlocken von Spielern kein Problem mehr. Doyen macht die Drecksarbeit, der Saftsack finanzierte im Hintergrund.« So erwarben sie gemeinsam die Transferrechte an jungen, erfolgsversprechenden Spielern. Was der Trainer von Grün-Weiß Wien behauptete, hörte sich für Vera auf den ersten Blick nicht besonders verwerflich an. Sie hatte schon mal gehört, dass es im Fußball um riesige Summen ging, wenn Spieler von einem zum anderen Verein wechselten. Und wo ist das Problem dabei? Fragte sie daher etwas gelangweilt. Wo das Problem ist, das kann ich Ihnen sagen. Wenn die Transferrechte während der Vertragslaufzeit nicht mehr beim Verein, sondern bei einem Gesellschafter liegen, entscheidet nicht der Verein darüber, ob ein Spieler wechselt oder nicht, sondern besagter Investor. Es wird also nicht mehr nach sportlichen Aspekten entschieden, sondern ausschließlich nach wirtschaftlichen, die nichts mit dem Verein zu tun haben, bei dem der betreffende Kicker spielt. Das Pikante daran ist, dass dies nirgendwo offiziell aufscheint. Das wird in keinem Vertrag erwähnt. Alle glauben, der Ivica ist zu RB Wien gewechselt, weil ihn das sportliche oder finanzielle Angebot gereizt hat. Dabei ist er nur dorthin gegangen, weil der Saftsack und der Doyen das so entschieden haben. Sie wollen damit also andeuten, dass Ivica im Winter nicht freiwillig von Grün-Weiß Wien zu RB Wien gewechselt ist? Die Chefinspektorin verstand immer noch nicht so recht, worauf Pepe Schedivi eigentlich hinaus wollte. Was heißt schon freiwillig? Die beiden werden das dem Ivica schon schmackhaft gemacht haben. Aber Ivizas Idee war das ganz sicher nicht. »Glaubst du, dass er es war?« fragte Tepsa seine Vorgesetzte, als Vera wieder im Nebenraum angekommen war. »Hättest du mich vor ein paar Tagen gefragt, hätte ich das ganz sicher verneint. Aber er hat uns nun schon einmal angelogen. Wer weiß, wie oft er uns noch angelogen hat. Und die Sache mit Doyen?« »Kann auch eine Schutzbehauptung sein, um von sich abzulenken,« antwortete Vera. »Hast du das verstanden, was er mit den Transfers und diesen ganzen Sachen gemeint hat?« »Ja, solche Vorgänge gibt es tatsächlich,« antwortete Tepsa. »Investmentgesellschaften helfen finanzschwachen Vereinen mit Krediten aus. Im Gegenzug erhalten sie Transferrechte an den aussichtsreichsten Spielern. Werden diese verkauft, kassiert die Gesellschaft mit. Im schlimmsten Fall kassiert der Investor alleine und der Verein schaut durch die Finger. Und nachdem die Gesellschaft großen Wert auf möglichst große Erträge legt, spricht sie natürlich ein ordentliches Wörtchen dabei mit, wohin der Spieler wechselt. Das ist dann oft der Meistbietende, unabhängig davon, ob das für den Spieler in sportlicher Hinsicht Sinn macht oder nicht. Wobei der Strohsack als Chef von RB Wien hier doppelter Nutznießer gewesen wäre, weil er den Spieler ja zu seinem eigenen Verein geholt hat. »Und das ist illegal?« fragte Vera. »Ja, wenn das nicht offiziell dokumentiert ist, ist das illegal. In den Niederlanden gibt es zurzeit einen solchen Fall. Twente Enschede, ein Verein aus der höchsten Spielklasse, hatte wohl jahrelang solche Deals abgewickelt, ohne diese beim Fußballverband zu melden. Das ist irgendwann im letzten Jahr aufgeflogen und jetzt sitzen sie mächtig in der Scheiße,« erzählte Tepsa. »Und zwar so richtig in der Scheiße. Deshalb kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand wie der Strohsack das notwendig hat. Der hat doch ganz andere Möglichkeiten, um einen Spieler zu einem Transfer zu bewegen.« »Aber angenommen, es ist so, wie Pepe Schedivi es behauptet, dann haben sich Doyen und Strohsack doch gleichermaßen in der Hand. Immerhin wickeln sie diese Deals gemeinsam ab, oder?« »Ja.« »Warum sollte Doyen dann den Ivica umgebracht haben?« »Das, meine liebe Frau Chefinspektorin, gilt es herauszufinden,« sagte Tepsa und fuhr sich mit seiner rechten Hand durch seinen langen Rauschebart. »Aber vielleicht wollte Ivica ja nicht mehr mitmachen und selbst über seine Zukunft entscheiden. Es kam zum Streit und schon war es passiert.« Vera erinnerte sich an die Bemerkung von Horvaths Schwester beim Gespräch im Studentenheim, wonach sie versucht hatte, Ivica von einem Umzug nach Kroatien zu überzeugen und dass er dort eine ebenso chancenreiche Fußballkarriere hätte starten können. Waren es die eigentümlichen Transferrechte rund um seine Person gewesen, die einen solchen Umzug verhindert hatten? Vielleicht hatte ja Moritz in der Zwischenzeit dazu etwas herausgefunden. Immerhin stand Doyen nicht nur mit Ivica in Kontakt, sondern nachweislich auch mit Matthäus, dem er in der Tankstelle ins Gewissen geredet hatte. »Danke, du kannst ihn wieder in seine Unterkunft zurückbringen lassen,« sagte Vera. »Hoch das Bein, ich will euch tanzen sehen,« schrie der Co-Trainer über den Platz, auf dem die Spieler von RB Wien in diesem Moment das Abschlusstraining vor dem Spiel gegen den SC Wiener Favoriten absolvierten. »Augenthaler, das geht doch wohl noch höher,« schrie er zum Abwehrorganisator des Teams. Dieser lief neben Moritz und ächzte. »Der kommt nicht mal mit seinem Schwanz so hoch, wie wir mit unseren Zehenspitzen kommen sollen,« tuschelte er zu Moritz. »Wer genug Luft zum Sprechen hat, strengt sich nicht genug an,« rief der Co-Trainer Augenthaler zu, was diesen zum Verstummen brachte. Moritz schaffte es bei der eigentümlichen Übung, sein Knie während des Laufens nicht einmal annähernd so hoch in die Luft zu bekommen wie Augenthaler. Trotzdem kassierte er vom Co-Trainer keine Schelte. Wahrscheinlich hatten er und Chefcoach Herberger nach dem missglückten Einzeltraining am vergangenen Dienstag die Hoffnung bei ihm schon aufgegeben.
Aus der Entfernung beobachtete Richard Strohsack, der Präsident von RB Wien, das Geschehen auf dem Platz. Von der Terrasse aus hatte er einen Blick über das gesamte Areal, das in Zukunft lediglich für die noch zu gründenden Jugendmannschaften des Vereins genutzt werden sollte. Ab 2018, so lautete Strohsacks Plan, sollte im südlichen Wien an der Grenze zu Niederösterreich ein neues mondänes Stadion für 30.000 Zuschauer entstehen, Einkaufszentrum inklusive. Schließlich wollte er mit seinem Verein den Europacup und das sollte laut Strohsack nicht auf einem kleinen Sportplatz im Prater und auch nicht im in die Jahre gekommenen Ernst-Happel-Stadion geschehen. Moritz hatte diese Umzugsgerüchte mittlerweile von mehreren Personen im Verein gehört, also musste an den Plänen wohl auch etwas dran sein. Die Spieler waren mit ihren Übungen gerade auf der gegenüberliegenden Seite angekommen und liefen wieder in Richtung Haupttribüne, als ein Mann auf Strohsack zukam. Moritz konnte aus der Entfernung nicht erkennen, um wen es sich dabei handelte, aber es schien sich ein hitziges Gespräch zu entwickeln. Moritz verspürte den Drang, etwas davon mitbekommen zu wollen. »Ich muss mal für kleine Jungs«, meldete er sich beim Co-Trainer ab, der ihn kopfschüttelnd von dannen traben ließ. Der Kommissar rannte in Richtung des Gebäudes mit den Umkleidekabinen, bog jedoch vor diesem zur Geschäftsstelle ab. Vorsichtig ging er den langen Gang entlang, an dem die Vereinsgrößen der Vergangenheit in Form von Schwarz-Weiß-Porträts an der Wand hingen. Die Tür zum Vorzimmer des Präsidentenbüros stand einen Spalt weit offen. Als Moritz hineinlugte, sah er, dass Sekretärin Raffaela Baltschik am Schreibtisch saß. Mit einem Hüsteln trat er ein und entschuldigte sich sogleich für die Störung. »Wie kann ich dir helfen?« fragte die Frau mit dem schmalen Gesicht und den kurzen dunklen Haaren. Ihre Brille saß auf der Nase relativ weit vorne, sodass sie über diese hinweg zu Moritz schauen konnte. Moritz wusste nicht, dass er mit der Dame per Du war. »Ich müsste mal einen Blick in meinen Vertrag werfen«, sagte Moritz. »Geht das?« »Alles geht«, sagte die Sekretärin. »Hüpfen tut nur der Frosch.« Moritz verstand den Gag nicht. Nachdem aber Raffaela Baltschik sich köstlich darüber zu amüsieren schien und er es sich mit ihr nicht verscherzen wollte, stimmte er, so gut es eben ging, ins Lachen mit ein. »Die Verträge liegen nebenan in der Administration. Einen Augenblick«, entschuldigte sich die Sekretärin, erhob sich und verließ das Büro. Moritz sah ihr hinterher und ertappte sich für einen Augenblick dabei, sich vorzustellen, mit Baltschik eine Tochter zu zeugen, die 10 Jahre später in einer Privatschule von ihrem Papa als Superstar schwärmen könnte. Doch dann besann er sich auf das Wesentliche, und das hieß in diesem Moment, seine Ohren an die Tür des Büros von Präsident Strohsack zu pressen und so viele Wortfetzen wie möglich aus dem Gespräch mitzuhören. Er war nicht in der Lage, jedes Wort zu verstehen, zumal er ja auch stets die Tür im Auge behalten musste, wo die zukünftige Mutter seiner Privatschultochter jederzeit von ihrem Ausflug zu den Aktenschränken zurückkommen konnte. Aber Strohsack und der ihm Unbekannte unterhielten sich über irgendeine Liste. Schon wieder diese ominöse Liste. Auch zwischen Duyen und Matthäus war es bei dem hitzigen Gespräch in der Tankstelle um eine Liste gegangen. Eine wohl immens wichtige Liste, denn der Geräuschpegel der beiden erreichte ziemlich hohe Dezibeleinheiten. »Das ist komisch«, hörte er auf einmal die Stimme von Raffaela Baltschik, die sich vom Nebenraum zu nähern schien. Moritz machte einen Schritt zur Seite und vollführte in derselben Bewegung eine halbe Pirouette, sodass er zum Zeitpunkt des Eintretens der Sekretärin lässig an einem Regal stand. »Was ist denn komisch?«, fragte er mit Unschuldsaugen. »Ich finde deinen Vertrag nicht. Dabei ist bei uns eigentlich immer alles feinsäuberlich abgelegt. Ich schaue noch mal schnell im Computer nach.« Moritz wurde nur klar, dass die Ausrede, mit der er die Sekretärin aus dem Raum zu bekommen geplant hatte, schnell zum Eigentor werden konnte. Denn natürlich gab es zwischen dem Verein RB Wien und dem Undercover-Polizisten Moritz Ritter keinen Spielervertrag. Der Kommissar war vom Vereinspräsidenten höchstpersönlich in den Verein geschleust worden. Oder von Landespolizei-Vizepräsident Foki. Oder von wem auch immer. Aber klarerweise gab es dafür keinen vom Fußballverband abgesegneten Spielervertrag. »Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig«, versuchte Moritz, die Sekretärin von ihrer Recherche abzubringen. »Doch, doch«, sagte diese, »jetzt hast du meinen Ehrgeiz geweckt.« »Mist«, dachte sich Moritz, »wie konnte er jetzt verhindern, dass Raffaela Baltschik Lunte roch und seine Deckung auffliegen ließ? Dann wären die vergangenen Tage voller Training und Tankstellenservice für die Katz gewesen. Ihm musste etwas einfallen.« »Eigentlich bin ich ja wegen etwas ganz anderem hergekommen«, sagte er. Baltschik ließ von ihrem Computer ab und sah Moritz über ihr Brillengestell hinweg an. »Ach so? Und wegen was?« Moritz' Rettung war, dass genau in diesem Moment ein wütender Mann aus dem Chefbüro stürmte und grußlos in Richtung Ausgang eilte. Das war Lukas Doyen, so viel war fix. »Ah, Kohler, gut, dass du da bist. Du kannst gleich mal zu mir reinkommen«, sagte der Chef in seinem üblichen Befehlston. Auch an diesem Tag trug er einen grünen Trachtenjanker. Wenn er nur beim Fußball genauso viel Wert auf Tradition legen würde wie bei seinem Kleidungsstil, dachte sich Moritz. Selbst aus der Entfernung war die große Warze an seinem Ohrläppchen deutlich zu erkennen. »Aber wir haben eigentlich Training«, sagte Moritz, der sich schon viel zu lange von der Truppe abgesondert hatte und ein Straftraining von Coach Herberger fürchtete. »Ich glaube, du kannst ausnahmsweise auch mal auf ein paar Trainingseinheiten verzichten«, ließ Richard Strosser keinen Zweifel daran aufkommen, wer hier im Verein das Sagen hatte. Moritz warf der Sekretärin einen letzten Blick zu und schloss hinter sich die Tür. »Sieh dir das an«, sagte er zu Moritz und winkte ihn zu sich in eine Ecke des Raumes. Dort stand das Modell eines Stadions, komplett in Weiß gehalten. Um den Fußballplatz erhoben sich Tribünen mit je zwei Rängen, alles komplett überdacht. An der Rückseite der Haupttribüne befand sich ein Bürogebäude, an dessen Außenwand der Schriftzug »Richard Strohsack Arena« zu lesen war. Hier wollte sich wohl jemand noch zu Lebzeiten ein Denkmal setzen. Bis dato kannte Moritz nur Stadionneubauten, die nach Sponsoren oder verstorbenen Fußballlegenden benannt worden waren. Die einzige Ausnahme war ein Stadion in Südösterreich, von dem ihn in seinem Lieblingsfußballlokal in München, dem Stadion an der Schleißheimer Straße, mal ein Fan erzählt hatte. Dieses soll nach Arnold Schwarzenegger benannt worden sein. Jedoch nur bis zu jenem Zeitpunkt, an dem er in seiner Rolle als Gouverneur von Kalifornien an einem Delinquenten die Todesstrafe vollstrecken ließ. Das hatte ihm zwar in den USA viel Anerkennung gebracht, in Graz aber den Stadionnamen gekostet. Richard Strohsack würde wohl nie in die Versuchung kommen, eine Todesstrafe zu vollstrecken. Demzufolge würde ihm der Stadionname wohl auf Lebenszeit und darüber hinaus sicher sein. »Hier siehst du die Zukunft des österreichischen Fußballs«, sagte Strohsack mit eindrucksvoller Miene zu Moritz. »Investitionsvolumen von 57 Millionen Euro für das gesamte Areal. Im Herbst 2016 rollen die Bagger an. Es müssen nur noch einige Berufsdemonstranten von einem alten Hof entfernt werden, dann folgt der Abriss. Fertigstellung zur Saison 2018-19, also rechtzeitig zur ersten Bundesliga-Saison von RB Wien.« »Schön, schön«, sagte Moritz. Er war aus Deutschland Stadien anderer Dimension gewohnt, die Größe beeindruckte ihn daher nicht sonderlich. Lediglich das Design fiel etwas aus dem Rahmen. Denn auf einer der beiden Torseiten ragte aus dem Tribünendach ein überdimensionales, rosafarbenes Bonbon heraus. »Hätten Sie das nicht einfacher haben können, indem Sie bei einem Bundesligaverein einsteigen? Dann müssten Sie nicht von ganz unten anfangen.« »Ich bezweifle, dass das einfacher geworden wäre. Dort hast du es ja mit hochbezahlten Funktionären zu tun, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als über Fußball zu philosophieren. Da kannst du jahrzehntelang auf Entscheidungen wie den Bau eines neuen Stadions warten.« »Aha«, sagte Moritz, dem ein bisschen Fußballphilosophie in einem Fußballverein ja eigentlich durchaus sinnvoll erschien. »Setz dich, Kohler«, sagte Strohsack. »Du bist jetzt seit fast einer Woche hier im Verein. Was hast du herausgefunden? Hast du jemanden aufgespürt, der auch mir nach dem Leben trachtet?« »Nun ja, zumindest meine Form ist durch das Training deutlich angestiegen«, antwortete Moritz. Doch Strohsack war weniger an des Kommissars Witzchen, sondern vielmehr an ersten Ermittlungsergebnissen interessiert. Der Tagblattpokal wurde erstmals auf dem Gelände seines Vereins ausgetragen. Die Presse sollte sich so bald wie möglich wieder auf das sportliche Geschehen konzentrieren und nicht über mögliche Mörder fabulieren. »Ich habe bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Verdächtigen hier im Verein ausfindig gemacht«, sagte Moritz. »Sicher gab es Konkurrenz unter den Spielern, aber bis jetzt hat sich da kein Mörder herauskristallisiert.« »Und wie schätzt du die Bedrohungslage ein, vor allem was meine Person betrifft?« »Wir gehen derzeit davon aus, dass es der Mörder oder die Mörderin gezielt auf Ivica Horvath abgesehen hat. Eine Gefährdungslage für andere Personen im Verein können wir zum jetzigen Zeitpunkt ausschließen.« »Das ist gut. Ich will dich trotzdem weiterhin in meiner Nähe haben. Das ist auch der ausdrückliche Wunsch von Landespolizei-Vizepräsident Foki, der übrigens morgen auch zu Gast sein wird und unser Spiel gegen den SC Wiener Favoriten verfolgen wird.« »Wird gemacht«, sagte Moritz. Dann ab mit dir zum Training, sagte Strohsack und forderte Moritz mit einer wedelnden Armbewegung zum Gehen auf. Ach, und eine Bitte hätte ich noch, sagte Strohsack zu Moritz, als dieser schon fast die Tür erreicht hatte. Du bist hier, um den Schutz für mich und den Verein zu gewährleisten und den Mörder vom Ivica zu finden. Vergiss das nicht. Steck deine Nase nicht in vereinsinterne Angelegenheiten, die dich nichts angehen. Der Kommissar öffnete die Tür zum Vorzimmer, sodass Rafaela Baltschik mithören konnte. Ach so? Ich dachte, ich wäre hier, um Fußball zu spielen, sagte er in einer Lautstärke zu Strohsack, die auch die Sekretärin mithören konnte. Mach, dass du zum Training kommst, schrie ihm Strohsack hinterher. Und, hat sich das mit dem Vertrag geklärt? Fragte ihn Baltschik. Hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst, antwortete Moritz. Die Erkenntnis, dass sie die Panini-Sticker in ein Album einzukleben hatte, war das erste Erfolgserlebnis der Chefinspektorin an diesem Tag gewesen. Das zweite Erfolgserlebnis war das Aufspüren der Information im Internet, dass jeden Freitagnachmittag im zweiten Bezirk eine Tauschbörse stattfand, auf der doppelte Bilder wie jenes von João Moutinho getauscht werden konnten. Und so machte sich die Polizistin nach Dienstschluss auf den Weg zum Stadioncenter, einem in der Nähe befindlichen Einkaufszentrum. Mit der Rolltreppe fuhr sie in den ersten Stock und schon bevor die Fahrstiege sie ganz oben ausgespuckt hatte, wurde ihr bewusst, dass sie nicht die Einzige war, die an diesem Freitagnachmittag zum Tauschen hierher gekommen war. Die wenigen Holzbänke, die rund um ein paar heurigen Tische verteilt standen, waren ausnahmslos von Erwachsenen besetzt. Manche von ihnen feilschten wie Händler auf einem Basar um jedes einzelne Bild, andere blickten gelangweilt in der Gegend herum und hielten dabei Ausschau nach den zu ihnen gehörigen Kindern, die wiederum irgendwo auf dem Boden hockten und sich dort wie kleine Nachwuchs-Basarhändler aufspielten. War an einer Stelle ein Tauschgeschäft abgeschlossen worden, sprang einer der Geschäftspartner auf und suchte sich den nächsten Tauschwilligen. Und so herrschte ein ständiges Kommen und Gehen, in dem Vera sehr schnell den Überblick verlor. 8 doppelte Bilder hatte sich bis zu diesem Tag angesammelt, für diese hoffte sie nun einen passenden Tauschpartner zu finden. Gesagt, getan. Von einer der Holzbänke erhob sich gerade ein kleiner Junge von seinem Platz. Ihm gegenüber saß ein nicht mehr ganz so kleiner, etwas speckiger Bub mit Hosenträgern. Er trug eine schwarz-silberne Bauchtasche, in der er immer wieder Sticker zu verstauen schien und, was in diesem Fall für Vera wesentlich wichtiger war, vor ihm stand eine Holzkiste mit einer Unmenge an Stickern. Das war Veras Mann, ganz eindeutig. »Hallo«, sagte Vera zur Begrüßung. »Was hast du für mich?« übersprang der speckige Bub die höfliche Einleitung des Gesprächs. In Vera regte sich ein bisschen Mitleid, immerhin schien der Junge zusätzlich zu seinem nicht sehr vorteilhaften Aussehen auch noch einen Sprachfehler zu haben. Kaum hatte sich die Chefinspektorin hingesetzt, stand auch schon ein nächster potenzieller Tauschpartner des speckigen Buben neben ihr. »Ich habe diese 8 Pickeln und würde sie gerne gegen 8 andere Bilder eintauschen, die mir noch fehlen«, sagte Vera in möglichst langsamer Geschwindigkeit, damit der Junge mit der Sprachbehinderung ihr auch folgen konnte. »Gib her«, sagte der Bub und streckte seine speckige Hand aus. In Windeseile hatte er Veras doppelte Pickeln durchgeschaut. »Habe ich alle schon. Hast du kein Edelmetall?« »Was meinst du mit Edelmetall?« Vera dachte, dass sie sich vielleicht verhört hatte. »Verbandslogo oder Pokal«, sagte der Bub mit spürbar genervtem Unterton. »Oh nein, die habe ich noch gar nicht«, sagte Vera, glaubte sie zumindest, denn eigentlich hatte sie noch immer keine Vorstellung davon, was mit Edelmetall gemeint war. »Willst du Edelmetall?«, fragte der Bub im nächsten Atemzug. »Ja, das wäre lieb von dir«, antwortete Vera. Auf Außenstehende mag sie in diesem Moment gewirkt haben wie eine naive, fürsorgliche Mutter, die von ihrem auf einem LSD-Trip befindlichen Sohn um ihr letztes Erspartes gebracht wurde. »Hier hast du, untere Hälfte vom Pokal.« »Dankeschön«, sagte Vera und griff nach dem silbrig schimmernden Pickerl. Im selben Moment ließ der speckige Bub seine speckige Hand auf das Pickerl niederfallen. »Aber dafür bekomme ich auch etwas von dir«, sagte er. Zeitgleich wechselte er seinen Gesichtsausdruck von Basarhändler auf Mafiapate. »Und was?«, fragte Vera verschüchtert. »Für ein silbernes Pickerl bekomme ich von dir 4 normale Pickerl.« »Aber ich dachte, du kannst nichts von meinen Pickerln gebrauchen.« ist gute Tauschware, antwortete der Bub. Vera ging auf den Deal ein und übergab dem speckigen Pickel-Mafiosi 4 Bilder, die er sofort in seiner Bauchtasche verschwinden ließ. »Und jetzt mach Platz, Kundschaft wartet«, erklärte er im Anschluss. »Marcel, kommst jetzt bitte«, schrie auf einmal eine Frau, die zuvor gelangweilt auf einer der anderen Bänke gesessen hatte. »Wir müssen los!« Wie von der Tarantel gestochen erhob sich der speckige Bub und rannte zu seiner Mutter. »Das war also Marcel«, dachte sich Vera. »Der hat sie jetzt aber schön über den Tisch gezogen«, sagte der Teenager, der eigentlich gerade mit Marcel zu falschen begonnen hatte wollen. »Man tauscht immer nur eins gegen eins. Das weiß doch jedes kleine Kind.« »Marcel also«, sagte Vera leise vor sich hin. »Man begegnet sich immer zweimal im Leben.« Samstag, 21. Mai, Tag 9. Hausdurchsuchung bei Schedivi hat nichts gebracht, lautete der Text in der Kurznachricht, die Moritz an diesem Morgen von Vera erhalten hatte. Wäre auch zu schön gewesen, dachte sich Moritz und strich sich am Frühstückstisch in seiner kleinen Einzimmerwohnung Erdnussbutter auf seine Semmel. Anschließend folgte eine Scheibe Speck. Durch den Geruch, der durch das Fenster in die Wohnung zog, wurde er stets an seinen temporären Dienstgeber erinnert. Erdnussbutter, Speck und Benzin. Keine gute Kombination. Umso mehr freute er sich auf das für den morgigen Tag angesetzte Kaiserschmarrn-Frühstück bei Vera und Luca. Das Match gegen den SC Wiener Favoriten war die dritte Partie an diesem Tag. Das erste Spiel hatten der ASK Alt-Erla und Grün-Weiß Wien bestritten. Anschließend trafen der Hernalser SC und Alemannia Wien aufeinander. Anpfiff für Moritz' Truppe war somit um 16 Uhr. Sofern es nicht zu Ausschreitungen im vorherigen Spiel kam, denn es war gut möglich, dass die alternative Fanszene des Hernalser SC mit den Fans der einer rechten Burschenschaft nahestehenden Alemannia aneinander geriet. Deshalb wurde für diesen Nachmittag ein erhöhtes Polizeiaufgebot angekündigt. Ein Polizeiaufgebot, dessen Arbeit Landespolizeivizepräsident Daniel Foki höchstpersönlich von der Tribüne aus verfolgen wollte. Nach dem Spiel von RB fand das vierte und letzte Gruppenspiel des Tages statt, in dem TSG Vienna 1894 und Roter Stern Wien die fußballerischen Klingen kreuzten. Das Spiel zwischen Hernals und Alemannia machte seinem Ruf als Hochrisikospiel alle Ehre. Während Moritz und die anderen Spieler von RB Wien sich für ihr Match warm machten und auf einem Nebenplatz anschwitzten, hörten sie immer wieder tumultartige Geräusche und panische Durchsagen des Platzsprechers, die Fans auf den Tribünen mögen doch bitte die Ruhe bewahren. Hat auch Vorteile, wenn man für einen Verein spielt, der keine Fans hat, sagte Seeler mit einem Augenzwinkern zu Moritz. Fußball ohne Fans ist wie Palatschinken ohne Marmelade, antwortete dieser. Aber Idioten, die nur auf Krawall aus sind, braucht natürlich niemand. Das hat doch schon immer zum Fußball dazu gehört und war früher viel schlimmer. Mein Opa hat mir da Sachen aus Hamburg erzählt, das muss es noch ganz anders zugegangen sein. Auch unter den Spielern, erzählte Seeler, der gemeinsam mit Moritz in sehr gemächlichem Tempo über den Platz trabte. Ich habe ja nichts gegen Fans, die emotional beim Fußball mitgehen, sagte Moritz, während der Platzsprecher erneut zur Ruhe aufrief. Aber das muss ja nicht mit Gewalt zugehen. Jeder so, wie er mag. Mir sind solche Emotionen jedenfalls sehr viel lieber als vermeintliche Fans, die sich hinter dem Computer verstecken und in irgendwelchen Foren den dicken Max markieren. Frag mal die Kollegen von Grün-Weiß Wien. Die müssen sich nach jedem Spiel in einem Online-Forum kritisch benoten lassen. Und das in der vierten Liga. Die Forenbetreiber führen sich dort auf wie Fußballkritiker in der deutschen Bild-Zeitung nach einem Europacup-Spiel. Was denn für ein Forum? Fragte Moritz. Irgendwas mit Grün-Weiß und Fans oder so. Grün-Weiß und Fans. Das musste Moritz sich merken. Vera hatte nach dem Gespräch mit Lukas Duhien von seinen Anschuldigungen gegen die Fanszene erzählt, die nach dem Wechsel von Ivica Horvath von Grün-Weiß zu RB Wien im Winter sehr erbost gewesen war. Vielleicht fanden sich im besagten Forum dazu ja Hinweise. Moritz machte Vera via Kurznachricht auf den Tipp mit dem Fanforum aufmerksam. Mit einer viertelstündigen Verspätung wurde schließlich die Partie zwischen RB Wien und dem SC Wiener Favoriten angepfiffen. Auf dem in der Mitte der Tribüne eingerichteten VIP-Bereich hatten Richard Strohsack und Landespolizeivizepräsident Foki Platz genommen. Dagegen befand sich der Platz von Kommissar Moritz Ritter alias Kohler auch in diesem Spiel auf der Ersatzbank. was seinen persönlichen Fanclub, der an diesem Samstag erneut aus Jakob Rauschebart Tepser und Hipster Franz bestand, nicht daran hinderte, ihn kräftig anzufeuern und lautstark seinen Einsatz zu fordern.
»Wir wollen den Cola sehen, wir wollen den Cola sehen, wir wollen den Cola sehen«,
riefen sie lautstark und freuten sich im Anschluss jeweils einen Ast ab. Zur Halbzeit führte RB Wien mit 3:0. »Lass den Ball weiterhin laufen, wir sind gut unterwegs, Jungs«, beschränkte Coach Herberger seine Pausenansprache auf das Nötigste. Für den hauseigenen TV-Sender, den sich Richard Strohsack leistete, berichtete die dunkelhaarige RB-TV-Reporterin Tanja live aus der Kabine. So wurden die Zuschauer draußen im Stadion sowie daheim an ihren Fernsehgeräten auf dem Laufenden gehalten, was im Inneren der Kabine vor sich ging. Eingebettete Berichterstattung hatte Strohsack dieses Konzept genannt. Vorbild waren die Kriegsreporter, die von diversen Konfliktschauplätzen dieser Welt berichteten und als Teil der Truppe mitmarschierten. Mit ihren High Heels und dem kurzen Bleistiftrock hätte Reporterin Tanja den US-Wüstensturm im Irak wohl eher nicht überlebt. Hier in der Kabine schlug sie sich dagegen beim Interview mit RB-Torhüter Meyer recht wacker. Nach 15 Minuten schickte Coach Herberger das Team in derselben Formation wieder zurück auf das Spielfeld. Nach weiteren 45 Minuten gab es mit einem 6:2 den erwarteten Sieg über den SC Wiener Favoriten. Die Tabellenführung war dem Team von Besitzer Richard Strohsack damit schon nach 2 Gruppenspielen und einer maximalen Punkteausbeute sowie einem Torverhältnis von 11:3 praktisch nicht mehr zu entreißen. Lediglich eine Verletzung von Abwehrspieler Vogts trübte den sportlich erfolgreichen Tag. Der größte Rivale um den Gewinn des Tagblattpokals, Grün-Weiß Wien, kam dagegen in seiner Gruppe ohne den in Untersuchungshaft befindlichen Trainer Pepi Schedewi nicht über ein 0:0 Unentschieden gegen den ASK Alt-Erla hinaus. Vor allzu schlechten Benotungen im Online-Forum mussten sich die Spieler von Grün-Weiß an diesem Tag aber trotzdem nicht fürchten, denn der Betreiber des Forums, Grün-Weiß-Edelfan Edi Bauer, war spurlos verschwunden. Nach dem Hinweis von Moritz hatte Vera dessen Forum und das dazugehörige Online-Archiv von Computerspezialisten durchwühlen lassen. Diese fanden dort ein gelöschtes Posting vom 12. Mai 2016, in dem sich eine Gruppe von Fans verabredete, um dem Iwitzer eine Abreibung zu verpassen. Wenige Stunden später hatte Iwitzer Horvath in der Tat eine tödliche Abreibung erhalten.
Das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein feines Pfingstwochenende und eine gute neue Woche, in der vielleicht ihr es seid, die eine neue Tradition begründet. Das ist ja bekanntlich schnell geschafft, wie wir eingangs gehört haben.